Okay, also wie gesagt, es sind Tracks von Mark. Okay, also ich muss sagen, der zweite von den Titeln hat mir eindeutig besser gefallen. Aber wir haben ja noch einen auf Lager. Ich bin mal gespannt, was aus dem so rauskommt. Ich habe gerade eben gehört, wir hatten ja während der Musikpause ein Momentchen Zeit, uns zu unterhalten. Es gibt in der GSI noch ein paar interessantere Sachen, die wir eben vergessen haben zu erwähnen.
Ja, letztendlich ist es der Aufbau der gesamten GSI, weil dann kann man vielleicht auch mal sehen, wie so ein Beschleunigerzentrum, wie es ja die GSI ist, so aufgebaut ist. Denn so ein Beschleuniger, es ist eben nicht nur ein Beschleuniger, sondern das besteht dann eben aus mehreren.
Okay, Red Hood, du kannst uns das jetzt aus welcher Lage etwas genauer erklären? Weil hier im IRC wird, glaube ich, gefragt, wer erzählt uns das eigentlich?
Was meintest du damit, wer erzählt? Ach, du meinst, welche Beziehung ich zu diesen Beschleunigern habe?
Richtig.
Also, ich bin am Institut für Kernphysik der TU Darmstadt hier, mache dort meine Bachelorarbeit. Weniger jetzt im Bereich Beschleunigertechnik, sondern mehr im Bereich Beschleunigersteuerung, also so Computer und der Kram, der so außenrum ist.
Gut, Computer und der Kram, der so außenrum ist, da kennen wir uns aus, das machen wir später.
Genau.
Okay, das ist aber jetzt, denke ich, auch den Leuten mal klar, dass hier schon jemand sitzt, der so einen Beschleuniger mehr als zweimal gesehen hat.
Ja, das ist richtig.
Gut, bei Marc wäre ich dann auch mal ganz fasziniert zu hören, wie er sich denn mit den Beschleunigern schon befasst hat.
Ich kenne die ja hauptsächlich aus Eigeninteresse, also ich arbeite nicht an einem Beschleuniger und war bis jetzt nur in den Führungen immer dort gewesen, habe mir die angeguckt und kenne mein Wissen hauptsächlich aus Wikipedia und den Internet-Homepages der einzelnen Beschleuniger und lese da so gern nach, was die so gerade herausgefunden haben und was die machen.
Prima, das qualifiziert dich dann auf jeden Fall zu einer Person, die mehr weiß wie ich, weil ich lese mich nicht durch alles durch, was im Internet rumliegt. Red Hood, du wolltest sagen, es gibt bei der GSI noch, wie war der Fachausdruck, Laser?
Nein, das ist nicht bei der GSI, das ist eine andere Geschichte.
Wow, ich glaube, ich hätte mir einen Zettel schreiben sollen, wo ich dann mal schön brav aufliste, wo welcher Fakt anliegt. Okay, ich denke, wir gehen mal runter zu dem Erklären, was es da eigentlich ist und wer es eigentlich macht, ist doch nur für die Leute interessant, die es auch tun.
Ja, also was die GSI ist...
Nein, diese spezielle Abart, die du gerade noch erläutern wolltest.
Ach so, das ist wieder ein anderes Thema, richtig. Es gibt noch die Möglichkeiten, eben diesen Strahl, meistens ist das dann, sind das Elektronen, also man setzt dafür Elektronen ein, da kann man eben auch einen Laser mit betreiben. Wie macht man das? Also so ein Teilchen, das da entlang fliegt, das tut erstmal nichts Schlimmes, aber wenn man es ablenkt, zum Beispiel durch ein Magnetfeld, dann sendet es Strahlung aus. Es ist allgemein so bewegte Teilchen induzieren Magnetfeld. Wenn ich dann eben dieses Teilchen ablenke, bewege, dann ändert sich dieses Magnetfeld. Ich habe dann ein Wechselfeld und dadurch wird Strahlung ausgesendet. Wenn ich das jetzt in einer gewissen periodischen Anordnung von Magneten mache, dann habe ich einen sogenannten Undulator, nennt sich das. Also es ist einfach so ein langes Ding mit vielen Magneten. Da schieße ich dann meinen Teilchenstrahl durch und dann sind da einfach viele Teilchen, die Strahlung abgeben. Und wenn man diese Strahlung dann eben mit der richtigen Wellenlänge, mit der richtigen Frequenz trifft, das kann man durch eine gewisse Einstellung der Energie einfach meines Teilchenstrahls machen und auch der Abstände dieser Magnete, dann kommt da eben ein Laserlicht raus. Also ich muss da noch einen Spiegel hinstellen, damit das Licht eben innen wieder reflektiert wird. Aber damit kann ich eben Laser erzeugen. Der große Vorteil dieser Art von Laser ist das, dass ich die Wellenlänge sehr, sehr frei einstellen kann. Also einfach nur durch Variation meiner Teilchenenergie erhalte ich eine andere Wellenlänge. Man kann damit sehr, sehr einfach auch einen kontinuierlichen Laserstrahl erzeugen. Also man muss nicht pulsen wie bei anderen Lasersystemen und hat eine relativ hohe Intensität des Lichtes auch. Man kann diesen Laser auch nicht nur für Licht machen, also sichtbaren Laser oder Infrarot, sondern wenn man sehr hohe Energien benutzt, kann man das Ganze dann auch für Röntgenlaser benutzen, erzeugt man eben Röntgenstrahlung. Das hat eben den Vorteil, dass also Laserlicht ist allgemein kohärent, das heißt, man kann damit sehr, sehr schön Spektroskopie machen, kann damit in Teile reinschauen und kann damit relativ viel Informationen gewinnen. Also jetzt nicht nur physikalische Informationen, sondern zum Beispiel auch für die Materialforschung oder wenn ich irgendwelche Teile untersuchen möchte von irgendwelchen Maschinen auf Bruchstellen oder ähnliches.
Das sind ja bekannte Sachen, dass irgendwelche Dauerlauftests mit irgendwelchen Objekten gefahren werden und dann herauszufinden versucht wird, welche Stelle denn am nächsten brechen wird oder ähnliches. Und das kann man ja mit entsprechender Materialanalyse wahrscheinlich relativ problemlos finden. Oder, problemlos ist der falsche Ausdruck. Einfacher finden als mit nochmal 10.000 Stunden laufen lassen.
Ja, das ist richtig. Also das wäre jetzt nur eine Anwendung davon. Mit diesen Lasern kann man relativ viel machen. Die haben recht viele Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel noch biologische Untersuchungen. Dadurch, dass man eben diesen Wellenlängenbereich sehr gut abstimmen kann, kann man auch Verhalten von Gewebe bei Bestrahlung mit verschiedenen Strahlen, ja eigentlich nicht Strahlentypen, sondern mit verschiedenen Wellenlängenbereichen der elektromagnetischen Strahlung eben beachten. Das ist so die Anwendung dieser FELs. Es gibt jetzt noch ein neues System, das gebaut wird, das ist das Flash. Das ist dann ja der Nachfolger oder beziehungsweise das Ausweichprojekt von Tesla. Tesla wird ja leider nicht gebaut und dort wird auch ein so großer Elektronenlaser aufgebaut.
Okay, ich gehe aber recht in der Annahme, dass man solche Laser nicht missbrauchen könnte, um seine Fete zu feiern.
Um was zu tun?
Um eine Fete zu feiern. Also ne, Disco, Laserlicht, Beleuchtung.
Nein, das wäre etwas zu stark. Also Laser sind auch sehr, sehr weitgehend. Also das ist nicht nur das Licht, das man sieht. Also
sind das quasi Laser, die, wenn ich die auf einen Spiegel leiten würde, würden die mir den Spiegel verdampfen?
Solche gibt es auch. Aber nicht alle. Also Laser, die jetzt wirklich Licht aussenden, benutzen auch internen Spiegel. Also die verdampfen sie nicht, nein. Also man kann den Laserstrahl durchaus mit Spiegeln auch umlenken und solche Sachen. Das wird auch gemacht.
Wobei es Anlagen gibt, die die Dimension so groß ist, wo man dann keine Spiegel mehr hat und die nur noch geradeaus gehen können irgendwann.
Okay, also Licht Emissionen-Geschichte ist ja dann nochmal sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da auf einem bestimmten Status stehen geblieben bin, aber im Prinzip ist das so, dass man, wenn man jetzt die Elektronen mit dem Beschleuniger in eine bestimmte wellenförmige Frequenz beschleunigt. Richtig? So nach dem Motto so, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, anstatt ein kontinuierliches Beschleunigen.
Nein, das ist eigentlich keine Veränderung der Geschwindigkeit an für sich. Also die Geschwindigkeit wird durch die Energieabnahme auch etwas verändert. Aber eigentlich ist das eine Ablenkung des Elektrons seitlich vom Strahl weg durch Magnete. Also regelmäßig angeordnete Magnete, viele hintereinander. Da wird dieses Elektron halt ständig in solchen Art Zitterbewegungen auf seiner Bahn entlang bewegt und dann strahlt es eben diese Strahlung ab.
Ah, okay, also dann kann man das auch mit der allseits beliebten Technik vergleichen, die wir auch gerade nutzen, nämlich ein Radio. Ne? Da haben wir ja eine Frequenz oder eine Amplitudenmodulation und ich bin eben auf eine Amplitudenmodulation drauf hingestrebt und du meintest, eine Frequenzmodulation tut es auch.
Richtig.
Nee, ich glaube, so ein Vergleich ist aber relativ dämlich, weil denn Frequenz- und Amplitudenmodulation kennt ja auch kaum einer. Wir können mit diesen sehr, sehr coolen Maschinen jetzt nicht nur Elektronenstrahlen erzeugen, um am Ende dann irgendwelche schicken Geschichten zum Brennen zu kriegen oder zu berühren, ja. Können wir auch Lichter erzeugen und dann mit diesen Lichtwellen in den unterschiedlichsten Frequenzen können wir dann Sachen analysieren, die wir dann da vorstellen.
Genau.
Prima. Das sind zwei Fakten, die auch hier in Darmstadt wirklich aktiv genutzt werden.
Der FOL war bis vor kurzem noch in Betrieb am Estalinak, war einige Jahre dort in Betrieb, wurde jetzt aber abgebaut. Also das ist im Moment leider keine aktuelle Forschung mehr an FELs, aber weltweit werden die durchaus eingesetzt, ja.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Gibt es da jetzt noch andere Fakten in der in dieser Teilchenphysik-Ebene, die jetzt noch erwähnenswert wären, oder haben wir da jetzt die größten, groben Sachen mal abgesprochen? Ja, Marc, ich höre.
Da fehlt noch natürlich der Aspekt der dunklen Materie und der dunklen Energie, nach der man auch noch sucht in der Physik und wo CERN hoffentlich auch nochmal neue Antworten finden wird in seinen Detektoren.
Okay, das klingt sehr interessant. Wie findet man dunkle Gegenstände? Stellt man was Helles hin und guckt, dass da jetzt auf einmal der Punkt dunkel wird und dann weiß man, dass man da getroffen hat? Oder was passiert da?
Ich glaube, dunkle Materie wird das nur genannt, weil man sie halt nicht sieht, obwohl sie das Universum aus einem Großteil von dunkler Materie bestehen sollte.
Okay, also man kann es nicht sehen, aber es ist da.
Ja, man hofft es halt, wenn man das das ausnutzt, dass halt Materie und Energie und diese kinetische Energie in diesem Beschleuniger genutzt wird, um neue Materie zu finden, dass vielleicht auch sowas rauskommt wie dunkle Materie.
Also ich habe da mal schon so im Fernsehen böse Geschichten gesehen, die so Antimaterie hießen. Hat das damit was zu tun? Ist die Idee die gleiche Richtung? So, wenn Materie Antimaterie trifft, dann lösen sie sich gegenseitig auf, oder?
Das tun sie, das nennt sich dann Annihilation. Antimaterie an sich hat man natürlich schon hergestellt und gefunden, sogar schon Wasserstoffatome, die Antimaterie sind. Also Anti-Wasserstoffatome zum Beispiel hat man schon in CERN gebaut.
Oh, und es ist doch gut, dass wir Marc hier haben, weil jetzt kommen wir auf einmal zu den interessanten Sachen. Das heißt, ich kann mit einem strategischen Beschuss eine Wasserbüchse, eine Anti-Wasserbüchse herstellen. Oder wie läuft das? Oder in welchen Maßstäben kann ich mir das vorstellen? Also ist das jetzt ein Tropfen? Ist es ein Molekül? Ist es?
Ich glaube, es waren damals 7. Ganze 7, die für 40 Milliardstel Sekunden existiert haben.
Gleichzeitig oder?
Ja, man hatte damals einen Antiprotonenstrahl genommen und den durch ein Xenongas geschickt und dabei sind die gemessen worden.
Okay, das heißt, man hat in dem Gas ein Loch gesehen und weiß, oh, da ist was verdampft.
Und genau wie dieses Loch aussah, weiß ich nicht. Dieser Antiprotonenstrahl hat einfach wechselgewirkt.
Also meines Wissens wurde dann eben, also es wurde ja ein Anti-Wasserstoff gebaut, das heißt, ich brauche als Kern ein Antiproton und außenrum eben ein Anti-Elektron. Also, und um dies zusammenzubringen, hat man meines Wissens die Atome in eine sogenannte Falle gepackt. Und hat sie dann dort eben für eine sehr, sehr kurze Zeit beobachten können.
Ah, okay. Jetzt begeben wir uns langsam in die Gegenden, wo ich als armseliger kleiner Nicht-Akademiker ein Problem kriege, weil Anti-Neutron, Neutron ist doch Minus, da war doch was. Na egal. Es ist aber super, dass wir hier zwei hochgebildete Physik-Experten sitzen hat. Ja, das war jetzt so ein Beispiel, was CERN wieder macht. Die stellen Anti-Gegenstände her. Was würde dann im Endeffekt, also das ist wieder eine elementare Forschung. Das heißt, da wird mal wieder geguckt, was es denn auf der Welt eigentlich gibt und dann auch mal versucht herauszufinden, ja, okay, so dreht sich die Sonne oder so bleibt die Erde stehen. Ja?
Ja. Also man geht ja davon aus, dass das Universum mal gleichmäßig aus Antimaterie wie Materie bestanden hat und wundert man sich ja heute ja darüber, dass man keine Antimaterie irgendwo findet. Das führt zu diesem Paradoxon der CP-Verletzung, was man auch versucht zu verstehen und genauer zu machen, was auch in Keck in Japan bei Tokio gemacht wurde und festgestellt wurde, dass halt Antimaterie an sich schneller zerfällt als Materie.
Und das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Das heißt, arbeiten da die Schweizer auch mit den Japanern zusammen oder ist das auch ein gegenseitiges Forschen, so nach dem Motto, hey, wir sind besser als ihr? Und
wahrscheinlich geht es schon darum, wer den Nobelpreis bekommt und wer es forschen darf. Aber die Physiker sind an sich eine große Gemeinschaft, die gerne zusammen Wissen teilt. Geteiltes Wissen ist mehr wie...
Also quasi Open Knowledge.
Yes.
Correct. Ja, Redwood, was gibt es sonst noch so Neues?
Möchtest einfach zu dem Teilen oder warum man oftmals an der gleichen Fragestellung forscht. Also man weiß ja nicht immer, mit welcher Methode man jetzt so eine Fragestellung am besten behandelt und deswegen, man verwendet niemals das gleiche Experiment jetzt wirklich haargenau an verschiedenen Einrichtungen, sondern man modifiziert das, probiert mehr Teilchen zu bekommen, Teilchen mit anderer Energie, probiert es besser zu detektieren. Deswegen ist einfach der Grund, warum man gleiche Fragestellungen an verschiedenen Orten mit eben unterschiedlichen Experimenten behandelt.
Ja, es ist auf jeden Fall auch schon mal ein Argument, wie sich das dann klarstellen lässt, dass man diese x Milliarden Euro für so ein bedämmerten Beschleuniger ausgibt, nur weil man halt besser sein will als die anderen, ist da kein Argument.
Nein, es geht nicht um das Bessersein. Vielleicht haben Einzelne sicherlich die Bestrebung, dieses Bessersein, aber es ist ja nur eine ganze Gruppe von Forschern, wo jeder einfach seinen Teil dazu beiträgt und Ja, ich denke, ab einer gewissen Anzahl von Personen ist das schon recht homogen einfach.
Okay, und dann habe ich eben da was Faszinierendes gehört, dass ihr gesagt habt, bei CERN forschen sie an diesem Higgs-Teilchen. Also das würde mich dann doch nochmal ein bisschen interessieren. Also Marc, was sagt dieses Higgs-Teilchen? Also mit Antigravität kann ich jetzt damit nicht damit kann ich jetzt nicht rechnen, dass ich nächste Woche hier mit einem Flugzeug unterwegs bin, was über den Boden schwebt, wie iRobot, diese eigenartigen Audis oder so.
Nein, aber man würde es möglicherweise verstehen, wie es genau funktioniert, weil man es messen wird hoffentlich und finden wird in diesem gigantischen Datenwust, den die Detektoren produzieren werden in CERN.
Okay, Detektoren ist eigentlich auch nochmal so ein interessantes Stichwort. Ich glaube, das ist heute Abend schon zwei, dreimal gefallen. Und waren diese Detektoren jetzt vergleichbar wie die Targets? Sind das jetzt irgendwelche Sachen, die ich beschieße, oder sind das permanente Messeinrichtungen, die da stehen? Und
das sind an sich riesige Kästen und beantworten eine Frage nach, wie misst man das und wie kriege ich irgendwas raus an Daten, um zu wissen, was jetzt diese Reaktion gebracht hat. Und dafür baut man an sich große Detektoren. Man muss sich die vorstellen, in CERN gibt es 6 davon und einer ist der Atlas-Detektor, einer der größten. Der wiegt 7000 Tonnen und hat Abmessungen von 25 mal 45 Metern. Der besteht aus gigantischen Mengen von Kupfer und Stahl und Silizium. Und in dem werden diese Reaktionen des Zusammenpralls dann gemessen und analysiert. So ein Detektor an sich produziert dann einen riesigen Datenstrom. Also CERN wird geschätzt momentan auf 15 Millionen Gigabyte, die da jedes Jahr an Daten produziert werden durch diese Reaktion.
Okay, 15 Millionen Gigabyte, das sind wie viel Terra? Ich wollte das jetzt nicht gesagt haben, sondern ich wollte einfach nur damit ausdrücken, dass es eine unglaublich große Datenmenge ist, die wahrscheinlich nicht gebackupt wird.
Hoffentlich.
Das sind auf jeden Fall schon mal interessante Fakten und aber das erklärt jetzt irgendwie noch nicht so wirklich, wir wissen jetzt schon mal so ungefähr, wofür diese Teilchenbeschleuniger eingesetzt werden, eigentlich zur Grundlagenforschung. Und interessanterweise hat man da ein paar Aspekte gefunden, die man auch in der realen Welt umsetzen kann.
Ja, also Aspekte, die man in der realen Welt umsetzen kann. Ja, sicher, es gibt Anwendungen, wie schon die bei der GSI erwähnte Schwerionentherapie. Also außerhalb der Grundlagenforschung gibt es sicherlich Anwendungen. Weiterhin erwähnt wurden eben Materialforschung. Also speziell die Strahlung, die irgendwie aus dem Beschleuniger rauskommt, jetzt nicht die Teilchen selbst. Mit denen kann man zwar auch Materialforschung machen, aber sehr häufig verwendet man eben auch die Strahlung, die beim Beschleunigen oder beim Ablenken dieser Teilchen entsteht, um halt eben bestimmte Eigenschaften von Materie zu untersuchen.
Was mir da jetzt eigentlich nochmal gerade einfällt, ist ein doch recht interessanter Aspekt. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Bestrahlung? Ich meine, das ist ja jetzt, eine Beschleunigung, so rum. Weil ich meine, wenn man sagt, wir machen eine Forschung mit den Teilchen, die man beschleunigt, da müssen ja doch schon 2, 3 Atome mehr zusammenkommen, damit man da was wirklich in der Hand hat, um da dran forschen zu können. Gehen wir mal davon aus, wir wollen jetzt eine Forschung durchführen, ein Experiment durchführen. Jetzt mal, an welchen Aspekten kostet das jetzt Zeit oder ähnliches? Marc, ich möchte gern mal hören, was du da dazu zu sagen hast.
Ich habe nachgelesen, man braucht anscheinend in CERN alleine eine Woche, um die Anlage so zu kühlen, damit man sie überhaupt für den Test betreiben kann, um diese extrem niedrigen Temperaturen überhaupt zu erzeugen. Von daher kannst du jetzt nicht sagen, ich schalte die Anlage an und habe jetzt meinen Strahl und jetzt habe ich mein Target da und dann kriege ich gleich meine Werte raus und kann jetzt sagen, da gibt es jetzt was. Also das ist an sich eine schon größere Aufwand von Arbeit. Diese Elektronen werden an einer bestimmten Stelle halt erzeugt und in verschiedenen Ringen dann hochbeschleunigt auf die Energien, die man nachher haben möchte. Durch verschiedene Stationen von Anlagen müssen die erstmal laufen und das dauert seine Zeit.
Okay, also quasi ein Vorglühen ist auch relativ logisch. Ich meine, wenn man weiß, dass da Supraleiter unterwegs sind, die dann nahe 0 Kelvin arbeiten, ist es ja schon relativ logisch. Aber das wirkliche Durchführen einer, also wenn man jetzt wirklich die Anlage mal auf Betriebstemperatur hat, kann man doch bestimmt mehrere Versuche fahren oder muss man da immer extrem umbauen?
Die haben Millionen von Kollisionen, die dann pro Sekunde stattfinden und ihre Messergebnisse liefern. Weil man hat ja nicht nur auch ein Proton, was jetzt durch einen Beschleuniger gejagt wird, sondern sehr viele. Und nicht jedes wird kollidieren unbedingt mit einem anderen. Aber im Crew werden Frontalkollisionen stattfinden, die man dann messen kann.
Wird dann alles, was gemessen wird, als einzelne als einzelnes Experiment gewertet oder sieht man dann einfach nur einen bestimmten Satz an Lösungen dieses einen Experiments?
Ja, man versucht natürlich die Daten direkt online auszuwerten, damit man nicht diesen ganzen Wust speichern muss und schmeißt sozusagen direkt alles in den Papierkorb, was man schon kennt an Informationen und was man schon an Teilchen sozusagen gefunden hat. Das interessiert einen dann nicht, aber das sind extra Computeranlagen, die dort installiert werden, die nur danach suchen, was man noch nicht kennt und das dann zu speichern. Und das ist schon genug Datenwust.
Okay, das klingt ja alles schon mal ganz cool. Und ich denke, das mit den Computeranlagen ist auch so ein kleines Stichwort, dass wir jetzt mal wieder aus unserer Computeranlage irgendwas hören werden. Und zwar mal wieder ein Song von Marc, den er uns mitgebracht hat. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal auch mitgehen können oder eher abschalten. Schaltet aber bitte nach dem Song wieder ein, weil wir haben da noch was ganz Interessantes über die Technik dieser Anlage.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
So, jetzt sind wir wieder zurück in der Welt der Musik von Staker. Also der zweite Titel war dann mal wieder einer von meinen bevorzugten Tracks. Ich denke, den deutlichen Unterschied hat man auch sehr schnell festgestellt, weil Johnny Cash ist jetzt nicht ganz so wirklich meine Welt. Gut, ich habe gehört, es gibt dann doch noch ein paar Sachen, die man aufgrund von Beschleunigung einsetzen kann oder Versuchsbeschleunigung oder wie hast du das ausgedrückt, Gretut?
Was meinst du jetzt, Versuchsbeschleunigung?
Ja, der Ablauf eines Versuchs.
Ach so, ja, genau. Also generell ist es halt so, dass man nicht nur einen Beschleuniger hat, sondern man, wenn man jetzt sehr hohe Energien haben möchte, dann geht man erstmal in Vorbeschleuniger, beschleunigt dann weiter. Und das kann man eben nur in kleinen Intervallen machen. Das heißt, man hat dann wieder Pakete. Und diese Pakete, wenn man die jetzt nicht so hat, wie man sie eigentlich dann haben möchte, dann muss man diesen Strahl erstmal wieder in den Speicherring bringen. dort den Strahl dann wieder so modifizieren, dass er einem passt, zum Beispiel in größere Pakete oder dann eben ein kontinuierlicher Strahl wird. Und dann kann man ihn eigentlich erst für Experimente richtig einsetzen. Also es ist nicht so, dass da nur so ein Beschleuniger steht und das alles sofort dann auf ein Experiment geht, sondern es sind meistens relativ große Anlagen, in denen der Strahl dann eben in gewissen Stufen beschleunigt wird. Ja, und was jetzt noch bei der GSI geplant ist, das ist dann noch ein großes neues Projekt, nennt sich FAIR, Facility for Antiproton and Ion Research, also eine Anlage für Antiprotonen- und Ionenforschung. Dort ist es dann auch so gedacht, dass man mehrere Beschleuniger hat, mehrere Beschleunigerringe und auch noch mehrere Speicherringe, sodass man dann gleichzeitig verschiedene Experimente mit Strahl versorgen kann. Also der Beschleuniger schaltet dann relativ schnell zwischen verschiedenen Energien um, wenn notwendig auch sogar zwischen verschiedenen Teilchenarten, also zwischen verschiedenen Ionenarten und kann dann dort auch verschiedene Experimente gleichzeitig beliefern. Also das ist relativ neu und noch experimentell, aber das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von FAIR. Das steht noch nicht, ist aber schon im Bau und wird dann auch relativ große Beschleunigeranlage hier in Darmstadt.
Okay, es klingt natürlich sehr interessant, dass etwas in der Elementarforschung experimentell wird. Gut, also das sind auf jeden Fall zwei, drei sehr interessante Aussagen. Und was hat denn sonst noch so die Außenwelt geplant? Marc, gibt es da auch was weltweit Neues? Okay, ich sehe einen faszinierenden Blick auf die Frage, war er nicht vorbereitet. Red Hot, haben wir noch ein paar Sachen in Darmstadt neu, außer dem FAIR?
Außer FAIR wüsste ich jetzt eigentlich nichts, aber wenn du möchtest, kann ich auch noch ein bisschen was zu FAIR selbst sagen.
Ja, ich denke mal, das ist ja auch recht interessant zu hören, wohin die Gelder, was es so Neues gibt demnächst.
Ja, also was gibt es so Neues? Also das, was von FAIR jetzt schon da ist, was von der GSI jetzt schon da ist, lässt man eigentlich erstmal stehen. Und da baut man dann hinten dran noch ein bisschen was Neues dran. Das sind einmal zwei neue große Beschleunigerringe und ich kann sogar gerade mal schauen, naja, jetzt habe ich es gerade nicht mehr da, aber die sind dann auch, ich glaube, einen Kilometer Umfang hat dieser eine neue Ring. Zwei setzt man eben ein, um auch auf hohe Energien zu kommen. Man kann mit einem Ring halt nur bis zu einer gewissen Energie beschleunigen. Da muss man eben einen zweiten benutzen. Also der Strahlverlauf ist dann wirklich so Linearbeschleuniger, erster Ring, zweiter Ring und dritter Ring. Also die letzten beiden sind neue Beschleunigerringe. Und aus diesen Beschleunigerringen kann man dann den Strahl noch in, wie gesagt, schon Speicherringe bringen und kann dann dort Experimente machen. Was jetzt noch relativ neu ist oder was verbessert wird an FAIR, ist, dass man den Strahl eben nicht nur direkt nutzt, sondern mit diesem Strahl dann, wie der Name schon sagt, nämlich Antiproton und Ion Research, also auch Antiprotonen erzeugt. Dazu schießt man diesen Strahl wieder auf ein Target drauf. Dort fliegen dann die Antiprotonen mit noch ziemlich viel anderem Dreck raus. Der wird dann aufgetrennt. Das ist dann der sogenannte Super-FRS, dieser Super-Fragmentseparator. Und dann kann man eben mit auch teilweise sehr, sehr kurzlebigen Atomkernen, also die sehr, sehr schnell zerfallen, noch Experimente machen, kann die vermessen.
Mir ist da gerade noch mal was Faszinierendes aufgefallen. Wenn man es mit diesem FAIR schafft, den Elektronenstrahl an unterschiedlichen Stellen des Kreises auf das Experiment zu richten. Oder in unterschiedlichen Phasen der Beschleunigung auf das Experiment zu richten. Habe ich das gerade richtig so verstanden?
Naja, also eigentlich ist es so, dass man ja nach diesem Beschleuniger dann noch viele Ringe hat, in denen man diesen Strahl einfach speichern kann. Also man lässt ihn da reinlaufen und lenkt ihn dann einfach nur im Ring ab. Tut da eigentlich nicht mehr viel mit. Man kann in diesen Ringen auch Experimente machen, aber das ist dann eine andere Sache. Und es ist dann wirklich so, dass dieser Beschleuniger diese einzelnen Speicherringe beliefert und diese Speicherringe dann diese Experimente. Und deswegen kann man quasi mehrere Experimente gleichzeitig machen. Der Beschleuniger beschleunigt hintereinander für die einzelnen Experimente, aber der Strahl kann gespeichert werden.
Also das mit den Ringen ist eigentlich auch so das Stichwort, worauf ich denn eigentlich hinaus wollte. Das war nämlich folgende Überlegung. Also warum baue ich denn einen Beschleuniger, der einen Durchmesser hat von x Quadratmeter, Kubikmeter, oh Marco, Kilometer. Ich bin total Banane. Von x Kilometern der wirklich eine echt lange Strecke hat, wenn ich die auch in Ringen laufen lassen kann? Das heißt, warum beschleunige ich nicht einfach in dem Ring? Marc, hast du da was zu sagen?
Das ist ja ein Ring in CERN zum Beispiel. Und wenn man den Ring halt kleiner baut, dann muss man die Elektronen immer stärker ablenken. Das heißt, wenn die schnell sein sollen, oder die Protonen besser gesagt, dann braucht man sehr viel Energie und sehr viel, sehr große Magnetfelder, um die auf dieser Kreisbahn zu halten allein. In CERN, die haben über 8 Tesla Magnetfelder, die diese auf der Bahn halten. Und wenn man den jetzt kleiner bauen würde, den Ring, dann müsste man natürlich größere Magnetfelder einsetzen, um diesen Strahler auf der Bahn zu halten.
Ach so, also das Ablenken des Elektrons von der Außenwand des Ringes.
Ja, damit das auf dieser Kreisbahn bleibt. Man muss sich vorstellen, die fliegen natürlich alle in nahe der Lichtgeschwindigkeit und sind schön und schnell.
Ah, okay, das ist natürlich dann auch ein Argument, dass wenn man den auf gerader Strecke, kann man den effektiver beschleunigen, weil da muss man nicht so viel Energie für die Richtung aufwenden, sondern man kann den mehr drücken.
Ja, aber natürlich im Ring habe ich den Vorteil, dass ich einfach mehrmals rum kann. Also ich kann meine Beschleunigungsstrecke vielfach nutzen.
Ich denke mal, die Forscher werden da wissen, was sie tun, wenn sie da so riesige Anlagen bauen. Aber die unterschiedlichen Aspekte sind auf jeden Fall schon mal interessant, auch für den Laien zu hören. Aber was mich jetzt eigentlich noch mehr interessiert hätte, wäre deine Bachelorarbeit, wo du jetzt wirklich produktiv an der Beschleunigerforschung beteiligt bist. Was machst du denn da eigentlich? Ich meine, okay, Beschleunigersteuerung, da gibt es 2, 3 Sachen mehr, die es da zu steuern gibt. Um was genau kümmerst du dich?
Also meine Bachelorarbeit selbst ist eigentlich relativ unspektakulär. Also das waren Bootloader für unsere Netzteile oder anderen Geräte, die wir so alle in dieser Steuerung haben. Das Problem ist halt, diese vielen Magnete muss man ja auch irgendwie ansteuern. Dazu setzt man eben bestimmte Netzteile ein. Diese Netzteile haben Mikrocontroller, hängen an einem Bus. Der Bus ist dieser CAN-Bus, also so ein Industriebus, der relativ weit eingesetzt wird. Früher auch in Autos, mittlerweile eher durch andere ersetzt. Und dazu habe ich eben Bootloader erstellt. Aber generell hat man das Problem natürlich bei diesen Beschleunigern, dass man diese ganzen Magnete, die Hochfrequenz und viele andere Dinge eben regeln muss, steuern muss. Dazu braucht man relativ leistungsfähige Rechner, die sehr schnell reagieren müssen. Speziell bei sehr hohen Energien muss man den Strahl sehr genau regeln können.
Ich muss da mal gerade unseren Telefongast begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag. Wen haben wir denn da gerade am Telefon?
Ja, hier ist der Guide aus Würzburg. Ich wurde gerade im Channel genötigt, mal anzurufen.
Ja, Guide, es freut mich, dich zu hören. Und quasi genötigt ist der falsche Ausdruck, du wurdest freundlich gebeten.
Ja, so meine ich das doch.
Guide, es ist schön, dich zu hören. Und um was genau ging denn dein Anruf? Was möchtest du denn quasi den Studiogästen mitteilen?
Ja, es geht ja darum, dass ihr heute über Teilchenbeschleuniger redet. Und ich hatte das Vergnügen, dieses Jahr schon mal beim CERN dort zu sein in der Schweiz und mir das auch vor Ort anzugucken, was eine ziemlich tolle Sache ist. Also zum einen, weil die eine riesige Infrastruktur haben mit eigener Feuerwehr und solchen Sachen, was man immer nicht hört, wenn es um Teilchenbeschleuniger geht, dass da eine riesen Infrastruktur rumgeht. Und zum anderen diesen Atlas-Detektor, von dem man ja hört, wo sie das Higgs-Teilchen demnächst nachweisen wollen oder auch nicht. Den auch mal so richtig live vor Ort zu sehen, ist ziemlich beeindruckend. Kann ich nur empfehlen, wenn man da die Gelegenheit zu hat, was leider nicht mehr geht jetzt.
Das heißt, du hast da diese Abmessung wirklich schon mal live gesehen?
Ja, diese 30 mal 40 mal 30 Meter stand ich direkt davor, so zum Anfassen.
Das ist respektabel. Ich meine, sowas sieht ja auch nicht jeder mal so eben schnell.
Nee, war auch nicht so einfach hinzukommen, weil geht nur mit Führung und die muss man beantragen und es gibt nicht viele Leute, die das machen, aber wir hatten ein wenig Glück über die Uni vermittelt, dass wir das so organisieren konnten.
Super, und möchtest du auch zu der Sendung noch was beitragen oder möchtest du nur einfach sagen, dass es eine sehr gute Anlage ist?
Die Anlage ist sehr toll und auch sehr besucherfreundlich, auch für Nichtphysiker sehr schön, weil sie eine Ausstellung haben, in der sie die alten Geräte zeigen. Da kann man sich das also mal vergegenwärtigen, auch wie früher die Detektoren aussahen. Die sind alle ausgebaut und ausgestellt. Und ansonsten weiß nicht, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Ich habe den Stream leider bisher nicht hören können. Ob ihr schon irgendwie
dann
Details hattet oder...
Wen hatten wir, Alf?
Details über das CERN insbesondere. Wenn ihr da noch irgendwie was wissen wolltet...
Ja, ich denke mal, dann fragen wir den CERN-Experten. Marc, was möchtest du denn quasi noch so an Details hören, die du nicht übers Internet gelesen hast?
Ist das Ding wirklich 100 Meter unter der Erde, diese Röhre? Weil man konnte das schlecht nachlesen.
Ja, das ist wirklich, also nicht überall, aber die meiste Strecke ist 100 Meter runter und bei dem Atlas-Detektor kann man auch in zwei Röhren richtig runter gucken. So 30 Meter Durchmesser die Röhren, weil da musste der Detektor erst mit dem Kran runtergelassen werden. Und ja, die 100 Meter sind da. Also wenn man da was runterfallen lassen würde, es würde dauern, bis es ankommt.
Ja. Die Dimensionen sind natürlich schon beeindruckend, die da herrschen. Warst du auch bei dem CMS-Detektor?
Nee, ich war nur beim Atlas-Detektor.
Weil der soll ja noch schwerer sein und ähnliche Dimensionen besitzen.
Ja gut, noch schwerer ist dann relativ. Also der Atlas ist schon riesig.
Ja, der ist 10.000 Tonnen, der andere. Nicht 7.
Ja. Aber alles relativ. Also wenn man vom Atlas gestanden hat, dann gibt es eigentlich kein größer mehr, sondern nur auch groß.
Also gerade was diese Dimensionen angeht, ich habe da was Interessantes gehört, dass da irgendwie ein Stahltor, wie groß, 12 auf 12 Meter oder so und dann Meter dick. Und das würde sich dann, wenn die Magneten anfahren in diesem CERN-Beschleuniger, würde sich dieses Stahltor einen Meter reinbeugen oder so. Also
das ist möglich. Was ich weiß, ist, dass sich der ganze Ring, der 27 Kilometer lang ist, wenn sie ihn runtergekühlt haben, um 50 Meter verkürzt hat. Reine thermische Ausdehnung.
Was du sagen wolltest, glaube ich, Marco, war, dass also dieser Atlas-Detektor hat an sich natürlich Stahltüren, die den abschirmen nach außen.
Ja.
Und innen besitzt er ein Magnetfeld, also Magneten, die ein Magnetfeld von 4 Tesla erzeugen, was natürlich so eine 1 Meter dicke Stahltür schon um einige Zentimeter bewegen kann.
Auf jeden Fall.
Also gut, Guide, dann vielen Dank für deinen Anruf. Weitere Physiker hier on air haben wir immer gerne. Und wenn du ansonsten mal anrufen möchtest, du kennst ja unsere Nummer.
Ich kenne jetzt die Nummer.
Super. Und die anderen kennen ja auch unsere Telefonnummer. Das ist die 06151 87 00100. Gut. Marc, Red Hood, wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben?
Wir waren bei Fair stehen geblieben, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja. Ach ja, richtig. Ich hatte ja irgendwelche schrägen Ideen geäußert mit, lasst uns das in Ringen beschleunigen.
Ja, also wie gesagt, der Vorteil oder warum man überhaupt einen Ring beschleunigt, ist schlichtweg, dass man den Ring mehrmals nutzen kann. Also die Teilchen fliegen nicht einmal durch den Ring, sondern die fliegen einfach sehr häufig durch den Ring, vielmals und gewinnen dadurch eben Energie. Also sie werden in dem Ring beschleunigt. Da gibt es einfach Beschleunigungsstrecken innerhalb des Rings und die kann man dann einfach mehrmals nutzen.
Hört sich wirklich gigantisch an. Ach nein, Moment, nicht fair oder die Ringe. Nein. Du versuchst dich rauszureden. Wir waren an deiner Bachelorarbeit. Und du hattest quasi eindeutig festgestellt, das wäre nicht so was Aufwendiges, harmlos. Das hätte nur was mit Netzteilen zu tun oder so. Aber dann hat uns Guide ja schon unterbrochen. Danke,
zu mir okay, weiter. Okay, waren wir da stehen geblieben. Gut. Ja, ich glaube, ich war mit der Beschleunigersteuerung. Ja, darüber habe ich geredet, genau. Ja, also generell ist halt das Problem, dass dieser Beschleuniger ganz, ganz viele Parameter hat, die man einstellen kann. Also Feldstärken, Hochfrequenzregelung, Amplituden, Frequenz, Phase und solche Sachen, dass das eben alles geregelt werden muss. Dazu gibt es Steuerungssysteme, die lassen sich leider auch nicht so wirklich von der Stange kaufen. Das muss man alles selber implementieren, Hardware zusammenlöten, selber Programme schreiben. Und ja, das ist ja natürlich so ein bisschen der Bereich von C-Radar im Allgemeinen. Also da gibt es richtig schöne Maschinen, und die für die Steuerung eben da sind und recht viel Hardware, auch sehr unterschiedliche Hardware. Worüber ich eigentlich berichten kann, ist natürlich die Struktur am Estalinak, wo ich auch bin. Und Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche, teilweise noch sehr alte Hardware dastehen. Also da gibt es noch Steuersysteme bei denen, so eine PDP-11, wem das noch was sagt, das ist der Vorgänger von einer WEX-CPU, die Alpha kam danach. Damit werden die Netzteile gesteuert. Da gibt es jetzt auch keinen besonderen Bus. Da hat man die Netzteile einfach an den Adress- und Datenbus dieser CPU angeschlossen. Das heißt, die sind einfach ein Stück Arbeitsspeicher. Ja, das wird jetzt eben alles mal so nach und nach erneuert, denn dafür gibt es keine Ersatzteile mehr. Wenn man da Ersatzteile haben möchte, fängt man halt wirklich an, den Kram bei alten Rechnern rauszulöten. Und da stehen dann ein paar in der Ecke rum, die eigentlich nur noch ausgeschlachtet werden. Und das ist einfach für einen zuverlässigen Betrieb nicht mehr wirklich geeignet. Ja, und deswegen wird bei uns jetzt die gesamte Beschleunigersteuerung eben umgebaut. Es gibt dann so einen zentralen Steuerserver, der alle Geräte, Netzteile, HF-Regelung und ja, es gibt noch sogenannte Targets, die man dann in den Strahl fahren kann, um diesen anzuschauen. Da könnte man vielleicht auch nochmal drüber reden, aber die werden eben auch noch damit gesteuert. Das Ganze funktioniert eben so, dass man einen zentralen Server hat, auf den können sich die Clients verbinden. Die Clients sind einfach die also softwaremäßig die Bedienungsbefehle schicken. Und dieser zentrale Steuerungsrechner schickt dann seine Befehle wieder über so einen Industriebus, das ist dieser CAN-Bus, an die einzelnen Geräte vor Ort, die dann wieder die entsprechenden Stellgrößen am Beschleuniger regeln. Also so ist eben das neue System aufgebaut. Und da ist eben doch sehr viel Handarbeit gefragt. Also der ganze Kram muss programmiert werden, die Hardware muss zusammengelötet werden, das kriegt man nicht so einfach zu kaufen.
Ja, also wenn man sowas quasi zusammenlötet und mit alten Rechnersystemen zusammen versucht zu arbeiten, also mit Echtzeit hat das ja eigentlich sehr wenig zu tun, oder? Ich meine, da ist ja dann doch in der Industrie eher eine Frage. Ich meine, CAN-Bus ist schon das erste Stichwort, das kenne ich als Industrieelektriker mal, das habe ich schon mal früher gesehen, oder auch eine speicherprogrammierbare Steuerung so von diversen Unternehmen. Gibt es da ganz toll, die auch in nahezu Echtzeit arbeiten, aber so richtig echt ist da auch nichts unterwegs. Und wenn ich da überlege, dass ja die Elektronen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden oder auf nahezu Lichtgeschwindigkeit, wie realisiert ihr denn da die Steuerung?
Also Echtzeit ist eigentlich mehr dann die Frage der Benutzerinteraktion. Also wichtig ist es dabei, man dreht am Rädchen und verändert dabei den Strahl. Der Strahl ist natürlich erstmal irgendwas Statisches. Ich sehe dann irgendwie so einen Fleck und das ist einfach die Form dieses Strahls. Natürlich fliegen die Elektronen da ständig weiterhin durch. Man muss halt einmal sichergestellt haben, dass die nicht irgendwo mit hoher Energie einfach gegen eine Wand fliegen, sondern dass die ja die richtige Richtung einhalten, und dann versucht man halt diesen Strahl zu optimieren. Das heißt, wenn man diesen Strahl einstellt, das geht noch nicht automatisch, das ist noch ein zweites Projekt. Bisher muss dieser Strahl halt wirklich noch per Hand eingeregelt werden, müssen die Magnete alle per Hand eingestellt werden. Stellt man ihn einfach erstmal auf niedrige Energie, wenig Strom, und probiert dann eben diesen Strahl ja schön zu machen, das heißt klein zu kriegen und im Rohr zu halten.
Alle Magnete werden per Hand eingestellt. Ihr sagt doch nicht wirklich, dass ihr diese x Kilometer an der Röhre entlangläuft und da alle einzelnen Elektromagnete per Hand reguliert.
Ja, also ich rede jetzt vom S-Dalinac, das sind keine x Kilometer, das sind 6 Meter etwa Beschleunigerstrecke und halt noch viele andere Röhren. Es sind so etwa 200, 250 Netzteile oder Magnete, die zu regeln sind. Doch, also sie werden per Hand eingestellt, das ist richtig. Es gibt noch kein automatisches Einstellung, keine Software, die das regelt, kein Algorithmus. Noch nicht, aber die ist schon in Bearbeitung. Also da macht jemand gerade seine Doktorarbeit drüber.
Okay, das kann ich auch voll akzeptieren, weil ich meine, das ist ja, also jetzt mal rein aus dem Bauch gesprochen, aber eine Steuerung für ein Netzteil heißt ja einfach nur, mit welcher Spannung er den Magneten beschießen soll, damit da auch brav das Feld rauskommt, was man fordert, oder? Marc, was sagst du dazu?
Bin ich voll zufrieden. Man muss halt das Magnetfeld richtig einstellen, damit der, und kalibrieren, damit der Strahl in den richtigen Winkel gelenkt wird halt.
Okay, das heißt, es ist im Prinzip ein Body, den man beliebig so weit aufdreht, wie man das vorher berechnet hat.
Ja, berechnet eigentlich noch nicht mal. Also bisher ist das wirklich mehr oder minder Trial and Error. Also man kennt in etwa den Wert, den man braucht, und dann versucht man halt. Das Problem ist, dass dieser Beschleuniger, obwohl er relativ klein ist, es können sich wirklich ganz kleine Erschütterungen nur ergeben und dann sitzt irgendwo etwas ein Mikrometer anders und dann verändert sich schon der Strahl. Also es ist wirklich extrem empfindlich. Es sind nicht nur Netzteile, es sind noch andere Sachen, die da zu regeln sind. Und dadurch wird die Steuerung einfach komplizierter.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz cool. Marc, hast du da schon neue Forschungsergebnisse? Oder?
Nein, ich wollte noch anmerken, dass zum Beispiel den CERN auch bei den Detektoren aufgepasst werden muss, wenn der TGV in Genf dann einläuft, dass die Werte dann alle etwas nicht so in Ordnung sind mehr durch die Vibration, dass das schon Einfluss hat, weil das alles so hochpräzise und genau sein muss.
Okay.
Dass selbst kleinste Sachen erzeugen da Fehler.
Das klingt jetzt schon mal echt heftig. Ich meine, dass solche in Anführungszeichen kleinere Problematiken schon Fehler verursachen. Was passiert denn eigentlich in so einem Fehlerfall? Ich meine, wenn der Strahl jetzt irgendwie in die falsche Richtung geht oder wenn da jetzt eine Steuerung versagt oder sonst irgendwas?
Ja, in CERN zum Beispiel tut er, wenn er auf Hochgeschwindigkeit ist, ja 50 Umdrehungen pro Sekunde machen, also 50 Mal im Kreis laufen, bis er einmal rund ist. Also, und wenn da jetzt ein Magnet ausfällt zum Beispiel, dann kann man halt nicht sofort reagieren und er läuft auch nicht gleich sofort aus dem aus dieser Röhre raus, weil er hat ja etwas Spiel. Und man muss halt dann, wenn die Anlage wirklich ausfällt, gibt es da große Probleme, was man machen soll mit dem Strahl. Da gibt es extra Auslaufstrecken, wo man dann den Strahl hinleitet, um ihn erstmal zu entsorgen.
Entsorgen? Okay, kriegt er jetzt eine etwas genauere Beschreibung, was ein Entsorgen eines Strahles bedeutet?
Erstmal ein anderes Problem. Also das 50 Mal pro Sekunde, das sind leider ein bisschen mehr. Das heißt, man muss sehr, sehr schnell reagieren, wenn dieser Strahl richtigen Richtung abweicht. Ja, Entsorgen ist tatsächlich ein Problem, denn der Strahl hat eine sehr, sehr hohe Energie. Also insgesamt entspricht das so etwa einem ICE bei Tempo 150. Dieser gesamte Strahl, der in dem Ring ist. Und wenn ich diesen entsorgen möchte, dann muss ich ihn eben irgendwo abbremsen oder irgendwo deponieren. Und deswegen schieße ich ihn dann einfach auf so einen großen Block. Der wird dann halt erhitzt und dann ist aber der Strahl weg.
Okay, die Energie eines ICEs mit 150 in einem Fingerspitzendurchmesser.
Kleiner.
Ja.
Okay, das ist auf jeden Fall heftig. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Sendung und wir könnten uns bestimmt noch 2-3 Stunden weiter unterhalten, aber das Problem ist, unsere Sendezeit läuft aus und wir kriegen jetzt langsam so richtig, richtig ernste Probleme. Also vielen Dank nochmal an Marc und vielen Dank an Red Hot und allen Zuhörern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und tschüss.
Die Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt. Jetzt vom Deutschlandfunk in Kooperation mit Radio Darmstadt. Radar.
Radio Darmstadt.